verstehe nicht, wo Augur mit den Nachrichten bleibt. Ich offen gestanden auch nicht. Ich werde mal anrufen. Golisch telefonierte. Hier, Golisch. Hey da, Verschwörer. Wo bleibst du mit den Nachrichten? Willst du erst um Mitternacht auf freies Feld kommen?
Ich werde sie schicken, sagte Augur. Ich kann nicht kommen. Mein Kind ist gestorben.
Das tut mir furchtbar leid.
Golisch hängte an. Das Kind ist tot, sagte Mirman. Golisch nickte.
Das wäre nicht nötig gewesen, sagte Fräulein Kohler. Vom Stahlhelm reden wir hier. Nazis, Sozis, Korruption im Berliner Magistrat. Wahlen, Wahlen und über all dem stirbt ein Kind.
Ich weiß auch nicht, sagte Golisch, warum ich mich nicht mehr gekümmert habe.
Das weiß man nie, wenn's zu spät ist, sagte Mirman.
Ich hab mal dem Dr. Krone was gesagt, sagte Golisch.
Sicher, sicher, sagte Fräulein Kohler. Aber dieser Tod von einem kleinen, sanften, jungen, sehnsüchtigen Wesen wäre nicht nötig gewesen. Es wäre viel wichtiger gewesen, wichtiger als all der Quatsch. Ich hab mich auch nicht gekümmert.
Ja, sagte Golisch bedrückt. Ja, sagte Mirman. Sie saßen und tranken ihren Kaffee.
Mielke kam, fragte, was mit solle. Der Platz war zu knapp, man müsste streichen.
Es kommt nicht drauf an, sagte Mielke. Streichen, streichen!
10% der Siemens-Arbeiter sollten gekündigt werden. Schiele tritt zur Landvolkpartei über. Für 272.000 Reichsbahnaufträge. Erdbeben in Süditalien, schwere Zusammenstöße zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten. Das Telefon klingelte.
Zum Umbruch, die Herren!
Mirman und Golisch verschwanden in der Setzerei. Am nächsten Tag saß Mirman mit Käthe in dem nie benutzten Zimmer. Mirman erzählte, dass Augurs kleine Tochter gestorben sei.
»Wie?« sagte Käthe. »Und da hat alles bei Ihnen zugesehen, wie ein Kind langsam an Tuberkulose zugrunde ging? Da sind weder Sie noch Herr Golisch noch das Fräulein Doktor auf die Idee gekommen, sich zu kümmern?«
»Ich mache mir ja auch Vorwürfe.«
Was heißt da Vorwürfe? Es ist furchtbar leicht, sich Vorwürfe zu machen. Es wäre Ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit gewesen, einzugreifen. Sie hätten hingehen müssen, einen Arzt schicken oder dafür sorgen, dass das Kind verschickt wird. Sich gehen lassen und nichts tun, wenn einer am Verrecken ist, das habe ich gern. Wenn ich da gewesen wäre, wäre das nicht passiert.
In Mirman bäumte sich etwas.
Vielleicht, dachte er. Hätte sie mit ihrer Tatkraft und Zielsicherheit alles besorgt, vielleicht hätte ich als Mann so handeln müssen. Aber Sie als Frau?
Sie sind sehr überzeugt von sich, sagte er laut. Sie zog sich zurück.
Ich glaube, dass man hätte eingreifen müssen. Und ich hätte eingegriffen.
Sie stand da, eine flammende Judith.
Käthe. »Sie wissen, dass ich Sie liebe. Ich Sie auch«, sagte Käthe witzelnd. »Ich bitte Sie, seien Sie ernst.«
Käthe verstand. »Ich bin ganz ernst, lieber«, sagte sie.
»Ich möchte Sie etwas fragen, was mich bedrückt. Ich sah Sie gestern mit dem jungen Waldschmidt.«
»Ja?«
»Ich meine, ja?«
»Käthe, wirklich?
Sie haben einen Freund?«
»Was? Einen? Wie viel wollen Sie wissen, hä? Einen, zwei, drei, viere?«
»Entschuldigen Sie die Brutalität, aber ich kann nichts weniger leiden, als ein sich selber was vorgemache.«
»Warum? Ein Geschöpf so schön an Körper und Geist.
Können Sie das nicht verstehen?« Ich habe zu jung geheiratet. Ich habe meinen Mann nicht geliebt, wie Sie wissen. Ich hätte eine herrliche Geliebte werden können. Aber so wurde ich ein kaltes Stück.
Das ist ein schweres Problem. Ich habe mit anderen angefangen. Es waren unglückselige Beziehungen zwischen 3 und 5 Uhr nachmittags. Ich habe mich immer wieder verliebt. Ich habe auf die Dauer niemanden ertragen, aber ich wollte es auch nicht. Miermann saß mit verständnislosem Gesicht da. Aber mit vielen? Sie erriet seine Gedanken. Ich habe noch nie gespielt. Ich habe auch noch nie einem was vorgemacht. Pfui Deibel. Sie können mir auch nicht vorwerfen, dass ich Ihnen was vorgemacht habe. Ich finde es ordinär zu flirten und dann tu acceptes ça. Nein. Wenn sich in mir einer verliebt hat und ich vielleicht daran schuld war, dass er sich verliebt hat, so habe ich auch was mit ihm. Das nenne ich anständig handeln. Alle betrügen ihre Frauen im Geiste, in Träumen. Ich finde das nichts wie feige. Haben Sie Ihre Frau nie betrogen? Wenn Sie jetzt nie sagen, sind Sie verlogen wie diese ganze bürgerliche Gesellschaft. Liebe Käthe, ich glaube Ihnen Ihre Kälte nicht. Halten Sie doch Gefühl nicht für schamlos. Wagen Sie es doch, sich zu Ihrem klugen Herzen zu bekennen. Ich kann mir nicht denken, dass, wenn ein junger und kluger Mann käme und Sie zu seiner Frau machen würde, dass Sie sich nicht glücklich fühlen würden. Ich finde die Ehe Wahnsinn. Selbst mit einem 100-prozentig Geliebten könnte ich das nicht aushalten. Ich muss frei sein. Sie war wunderschön. In diesem Moment folgte Miermann dem Gesetz seiner Generation, das dem Manne verbot, leidend klein und hilflos gegenüber der Frau zu sein, bei der Strafe der Lächerlichkeit. »Frei«, sagte er mit einem Anlauf zu männlichem Hohn und umarmte die Verhüllte. Er erwartete Widerstand, der kam nicht. Er hatte gehofft, befreit zu sein, aber er war verlegen. Sie waren beide ernst geworden, als sie zusammen fortgingen. Sie verlangte nach Zärtlichkeit, nach einem guten Wort, um das Menschliche wiederzufinden, trotzdem er ihr nicht appetitlich war. Er versagte es. Es war eine Vergewaltigung gewesen. Sie würde ihm das nie verzeihen. Es war 5 Uhr nachmittags. Er ging in die Redaktion. Fräulein Dr. Kohler saß im Zimmer. Miermann sah blass aus. »Fehlt Ihnen etwas?« fragte sie. »Soll ich vielleicht etwas bestellen? Bei der Hitze einen Eiskaffee vielleicht?« Miermann sagte, »Wie alt sind Sie?« 33, sagte sie. »Sie kennen also die Frauen um 30?« »Vielleicht. Kriegsgeneration.« »Ich habe etwas Merkwürdiges erlebt. Sie hat mir gesagt, sie hätte mit vielen was gehabt seit ihrer Ehescheidung und sie nimmt das gar nicht wichtig. Sie ist vielleicht kalt. Sie hat vielleicht gesucht.« »Verstehen Sie das? Ich kann es nicht verstehen.« »Doch, doch. Ich verstehe es.« Miermann schüttelte den Kopf. Es war sehr heiß. Die Fenster waren geschlossen, die gelben Sommerrouleaus vorgezogen. »Aber sehen Sie, Herr Miermann, eine so kluge und leidenschaftliche Frau, wie Sie immer sagen, sucht die große Liebe. Muss man nicht vielleicht durch viele Betten gehen, um das zu finden?« »Sie sagt, alles andere wäre Einredenes.« »Eine mutige Frau. Sie weiß, man kann viele lieben. Man kann hintereinander lieben. Man kann auch verschiedene nebeneinander lieben.« Das Telefon klingelte. Mielke kam rein. »Wann kommen denn die Herren zum Umbruch? Was soll denn mit? Es muss hier gestrichen werden.« »Wo ist der Übersatz, Kohler?« Am 4. August war die Beerdigung im Krematorium Wilmersdorf. In der Augustsonne standen die Leute in schwarzen Kleidern auf dem gepflasterten Hof in dem Säulengang. Es waren viele gekommen, Öxli war da, Lambeck selber und 5 kleine Mädchen mit braunen und blonden Härchen, die Blumensträuße trugen. Merkwürdigerweise tat das Augur wohl. Augur kam mit seiner Frau.
Er sah traurig umher und stützte die kleine, unscheinbare, ärmliche, verarbeitete Frau, die fassungslos weinte. Die Orgel spielte »Es ist bestimmt in Gottes Rat«. Der Kindersarg war überall mit hellen Rosen bedeckt, weiß und rosa. Miermann hielt die Trauerrede. »Heute bringen wir hier dich, kleine Eva Maria Trat, zur letzten Ruhe. Geehrte Trauerversammlung, was kann ich an dem Sarge dieser kleinen Elfe, dieses halbflücken Mädchenweibes, was soll ich den Eltern sagen, was nicht die Wunden aufrisse und erneuert, da der Schmerz so riesengroß ist, weil die Unschuld selber fortging von der Erde? Dieses kleine Mädchen war ein Wunder an Zierlichkeit, ihre kleinen Mädchenschritte trippelten durchs Haus, die Schulklasse liebte sie, wir sehen hier ein paar ihrer kleinen Freundinnen, die ihr noch Blumen gebracht haben. Ihre Seele hatte nichts als die Sehnsüchte der Schmetterlinge und der Zeisige und der Himmelsschlüsselchen. Ihr Herzchen war Liebe zu den Eltern, der Lehrerin, den kleinen Gespielen. Aber ihr junger Verstand begehrte viel zu wissen und viel zu können. Sie war ein kluges Kind, eine zarte Seele, ein liebevolles Herz. Was, ihr lieben guten Eltern, Sie, unser verehrter Herr Augur, Sie, gute liebe Mutter, kann es Besseres geben? Für uns müssen wir denken, nicht aber für Sie. Für Sie wäre das Leben Enttäuschung gewesen. Sie hätte Unendliches gelitten. Ihr zarter Körper hätte die Last der Schmerzen nicht tragen können, die ihrem Herzen aufgebürdet worden wären, die ihre Seele nicht zu fassen vermocht. Das verratene Herz, das getäuschte Vertrauen, die Einsamkeit in den großen Städten hätten sie niedergebeugt. Sie hätte geschrien und nach Erlösung gejammert. Denn solche Blumenwesen werden vom Sturm unserer Zeit zerrauft und zerpflückt. Diese Zeit ist hart und grausam. Und kleine Elfen stellen wir dem Leben entgegen, damit die Mühle des Lebens sie zerreibe und zermahle. Himmlischer kleiner Engel, du bist eine sonnige Kinderzeit durch das Leben geflogen. Du bist bewahrt geblieben vor Sünde, vor Schande, vor Leid, vor Schmerz, vor Kummer, vor Not, vor den entsetzlichen Sorgen dieser Tage, vor denen die Lust dieses Lebens federleicht wiegt. Du bist eingegangen in die große Glückseligkeit. Ein himmlischer Seraph wirst du mitsingen im Chor der Ewigkeit. Wir hier unten, die wir Sünder sind allzumal, die wir ohne Not gelogen haben und betrogen, die wir uns der Macht gebeugt, dem Guten verschlossen und unseren Vorteil gesucht haben, die wir unseren Nebenmenschen nicht geliebt haben, und unsere Türe und unsere Augen und unsere Ohren verschlossen haben seiner Not, wir werden viele Stufen zu durchwandeln haben, ehe wir dich wieder treffen. Denn so tief sind wir gesunken, dass die Uhren nicht mehr die Zeit anzeigen, sondern dass einer eine Uhr erfand, die die Wahlen anzeigt. Nicht mehr das Rinnen der Stunden von Nacht in Tag, von Tag in Nacht, das Versinken der Sonne am Horizont und ihr Aufgang in der Dämmerung, nicht mehr das Erwachen der Vögel bekümmert uns und das Öffnen der Blumenkelche, nicht das Verrinnen der Stunden in die Ewigkeit, sondern Uhren brauchen wir, die die Geschäfte des Tages registrieren, Seismographen, die die Erschütterung von Parteien anzeigen. So tief sind wir gefallen, so hässlich sind wir geworden. Aber du bist in den Gefilden der Seligen. Denn ein Leben wie das deine, eben erst in himmlischer Leichte begonnen,
noch ohne Mutterschmerzen, noch ohne Frauenschmerzen, noch ohne Liebesleid, das ist nicht zu Ende. Die Liebe höret nimmer auf, die Liebe zu dir, kleinen Elfe, die wir verworfen sind vor deinem Angesicht, die wir niedrig sind, unbußfertige, geflochten auf das Rad der Dinge. Du hast den Bach der Erkenntnis gefunden. Du wirst leben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sei gesegnet, denn du warst ein Segen. Amen. Amen. Du bist die Ruh, der Frieden mild, die Sehnsucht du, und was sie stillt, spielte die Orgel. Miermanns Rede war merkwürdig gewesen, fanden die meisten Anwesenden. Er, der Hochgebildete, hatte alle Begriffe durcheinander geworfen. Er hatte sich aus der griechischen Mythologie, aus dem christlichen Glauben, aus der Lehre Buddhas geholt, was er brauchte, um zu beweisen, dass dieses Kind weiterleben müsse. Aber nicht das allein war es, was die Anwesenden ergriff. Es war die Bewegtheit Miermanns, das leidenschaftliche Bekenntnis zur eigenen Sündhaftigkeit, das Suchen nach einem Weg, die Hilflosigkeit, ihm selbst vielleicht noch unbewusst, vor dem Tode. Dieser kluge, dem lebendigen Tag tief verknüpfte Mann stand dort oben, ein dicker kleiner Mensch im Gehrock, dessen Kragen auch heute mit Schuppen besetzt war, und tat sein Gewand ab und all seinen Hochmut vor Gott und beichtete. Denn so allgemein alles war, was er sagte, so sehr es sich in den religiösen Formeln zweier Jahrtausende bewegte, so sehr persönlich klang es für die, die Miermann kannten. Er dankte ab, empfanden Golisch und Fräulein Dr. Kohler. Dies war mehr als die Labilität des Journalisten, den jede Tagesstimmung umwirft. Dies war die Umkehr eines Menschen, die große Sehnsucht nach dem Nichts. Alle drückten den armen Eltern die Hand. »Sie auch, Herr Lambeck?« sagte Augur gerührt. Lambeck führte die armen Eltern hinaus. »Ich glaube«, sagte die Frau, »dass mein kleines Kind ein Engel wird. Ich glaube an ein Wiedersehen. Sie war so schön, sie war das beste Kind.« Und dann weinte sie heftig, als sie die kleinen lebenden Freundinnen sah. In der Redaktion machten Miermann, Golisch und Fräulein Dr. Kohler ihre tägliche Arbeit. »Ich kann heute nicht schreiben«, sagte Miermann und telefonierte nach Hause. »Emma, ich komme heute später, warte nicht mit dem Abendbrot.« Er ging in eine kleine Geroldstube, ließ sich eine Flasche Wein geben und saß stundenlang da. Dann ging er durch die tote Stadt. In der Zimmerstraße brannten spärliche Laternen. In der Markgrafenstraße standen ein paar armselige Mädchen. Ein Paar zankte sich, ein Mann schrie, »Verdammte Ehemannshure!« Eine Frau weinte laut. Dann war plötzlich alles still. »Ich will noch nicht nach dem Westen gehen«, dachte Miermann. »In der Tauentzienstraße schon sitzt alles munter herum und die Damen sind schön. Ich will das gar nicht sehen.« Er ging die traurige Zimmerstraße zurück, durch die tote Leipziger Straße, eine Landschaft wie für einen Film aufgebaut, am nächsten Tag abzureisen, nur von den Jupiterlampen noch grell beleuchtet. Er ging über den Spittelmarkt, am Wasser entlang bis zur Waisenbrücke, sah die Silhouette des Stadthausturmes am rötlichen Himmel. Er ging über die Brücke, ging die Stralauer Straße entlang. Nur die eigenen Schritte waren zu hören, trat einen Augenblick in den großen Jüdenhof. Der große Baum beschattete die alten Häuser.
Aus den Fenstern kam Licht. Miermann spürte entsetzliches Heimweh. Von der Parochialkirche tönte es: Üb immer Treu und Redlichkeit. Miermann umarmte den Baum. Hilf mir, sagte er zu dem Baum, hilf mir. Er schämte sich nicht vor dem Baum. Dieser Baum war gut, er verbarg ihn, gab ihn nicht der Schande preis, verlangte nicht Haltung von ihm, Spott und tüchtig sein. Lieber, sagte er und streichelte den Baum. Er ging zurück durch enge alte Gassen. Das alles, dachte er, wollen sie abreißen, alles. Das alles sollen Bürohäuser werden. Am Molkenmarkt standen sie schon leer. Ich kannte diese Stadt noch, dachte er, als sie noch aussah, fast wie eine Stadt, als man noch nicht Haus bei Haus abgerissen hatte, als noch das Wolllager im Hohen Hause war und die Planwagen in der Klosterstraße standen. Am Hackischen Markt noch die Hollmannsche Schule war und alles dort voll Gärten. Es ist kein Platz mehr für den Menschen und seine Sehnsucht.